DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Reaktionen, wie die Börsianer in Frankfurt über Boris Johnson denken. Quartalszahlen, warum die Wall Street mit schwächeren Konzerngewinnen rechnet. Und Einstieg, wie der Autobauer Daimler immer chinesischer wird. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier in unserem Wirtschaftspodcast. Die Würfel sind gefallen. Boris Johnson ist neuer Chef der Konservativen auf der Insel und damit neuer britischer Premierminister. Mit Johnson verbinden die Finanzmärkte einen harten, ungeordneten EU-Austritt. Mit dem hatte der Brexit-Hardliner ja auch immer wieder ganz offen gedroht. Geht es nach Johnson, verlässt Großbritannien am 31. Oktober endgültig die Europäische Union. Oder? Es kommt doch noch ganz anders. Das Rätselraten an den Märkten geht damit weiter. Aus Frankfurt, Dieter Reek.
Es kam wie erwartet. Boris Johnson ist neuer Chef der Tories und damit wird er neuer britischer Regierungschef. Doch wie es mit dem Brexit weitergeht, steht für David Milliker von der Fondsgesellschaft Union Investment trotzdem alles andere als fest.
Mehr Klarheit haben wir nicht. Das liegt daran, dass Boris Johnson, sagen wir mal, ein gnadenloser Opportunist ist. Wir wissen auch, dass er sich nicht groß um Details kümmert.
Das zumindest ist aus seiner Zeit als Londoner Bürgermeister überliefert. Auch da soll Johnson die Außendarstellung weit wichtiger gewesen sein als penibles Aktenstudium. Seine freundlich formuliert inhaltliche Wendigkeit macht David Milliker auch am Brexit selbst fest.
Wir wissen auch aus dem Jahr 2015, dass er beispielsweise sich lange überlegt hat, soll er jetzt quasi auf die Brexit-Kampagne springen oder soll er für die Verbleib in der EU-Kampagne springen. Es geht ihm an der Stelle wesentlich um seinen eigenen Vorteil.
Stefan Schneider von der Deutschen Bank teilt den Eindruck der Unberechenbarkeit, den der künftige britische Regierungschef vermittelt. Er hofft, durch die ersten politischen Schritte von Boris Johnson als Regierungschef Aufschluss über den künftigen Kurs der britischen Regierung zu bekommen.
Ich glaube, die erste Indikation, die wir haben werden, ist, wie die neue Regierungsmannschaft zusammengestellt wird. Wird es da eher Hardliner, Hard-Brexiteers geben? Das ist natürlich kein gutes Signal für die Märkte mit Blick auf Sorgen vor einem Hard-Brexit. Oder sind da auch moderatere Akteure vertreten?
Und es gibt weitere Unwägbarkeiten, denn das britische Parlament blockiert sich selbst. Eine Mehrheit der Abgeordneten ist gegen den vorliegenden Austrittsvertrag mit der EU. Gleichzeitig lehnt eine Mehrheit einen Hard Brexit, einen chaotischen Austritt aus der EU ohne Vertrag, ab. Für Stefan Schneider könnte Boris Johnson deshalb auch diese Konsequenz ziehen.
Es gibt Spekulationen, ob er eventuell sofort Neuwahlen ausrufen könnte. Wir erwarten das nicht.
David Milliker hält die Option von Neuwahlen keineswegs für unwahrscheinlich, zumal Boris Johnson ja nur durch das Votum seiner eigenen Partei, der Tories, an die Macht kommt. Neben sofortigen Neuwahlen sieht der Experte von Union Investment aber noch eine weitere Möglichkeit.
Das Zweite ist, wir wissen, dass innerhalb der konservativen Fraktion ungefähr 40 Abgeordnete nicht bereit sind, den Weg eines chaotischen Brexit zu gehen. Wir haben auch eine ganz klare Ankündigung, wir sind auch bereit, unsere eigene Regierung zu stürzen, um das zu verhindern.
Bei einer Mehrheit von gerade mal 5 Stimmen müssten nur wenige Abgeordnete der Abstimmung über einen Misstrauensantrag fernbleiben und eine Regierung Boris Johnson wäre Geschichte. Doch ob das mehr Klarheit bringen würde, ist nach den Ergebnissen der Europawahl im Mai alles andere als ausgemacht.
Wie Neuwahlen in Großbritannien jetzt im gegenwärtigen Zustand ausgehen würden, wissen wir nicht, weil sowohl die Konservativen extrem haben federn lassen müssen, Labour auch. So, das heißt, wir stehen eigentlich vor einer Neuordnung des britischen Parteiensystems. Also wie Neuwahlen ausgehen, steht in den Sternen.
Das Rätselraten an den Finanzmärkten geht weiter. Aus Frankfurt war das Dieter Reek. Daimler wird immer chinesischer. Jetzt steigt die staatliche chinesische Automobilholding Beijing Automotive Industry bei den Stuttgartern ein. Kosten des Aktienpakets rund 2,5 Milliarden Euro. Aus Sicht chinesischer Autoanalysten ergibt der Einstieg beim DAX-Konzern durchaus Sinn. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
BAIC wird mit dem Einstieg bei Daimler einer der größten Einzelaktionäre des Stuttgarter Konzerns. Überraschend kommt der Schritt nicht, zumindest nicht aus chinesischer Sicht. Denn BAIC und Daimler arbeiten in China seit mehr als 15 Jahren eng zusammen. BeiQi, so der chinesische Firmenname von BAIC, ist Joint Venture Partner von Daimler. Bedeutet, Mercedes-Autos werden in China von beiden Firmen gemeinsam gebaut. Unter anderem Wagen der C-Klasse und der E-Klasse. Auch bei Forschung, Entwicklung und im Vertrieb arbeiten die Unternehmen eng zusammen. Aus Sicht des Pekinger Autoanalysten Zhong Shi ergibt der 5%ige Einstieg bei Daimler also absolut Sinn für das chinesische Staatsunternehmen. Bike arbeitet nicht besonders profitabel, deswegen sucht die Firma nach einer stabilen Einnahmequelle. Als langjähriger Partner weiß Bike, dass Daimler eine sichere Bank ist und weltweit stabile Umsätze erzielt. Diese Investition bei Daimler jetzt sorgt bei Bike ebenfalls für Stabilität. Seit knapp 1,5 Jahren ist bereits der chinesische Autokonzern Geely an Daimler beteiligt. Vergleichen könne man die beiden Großaktionäre aber auf keinen Fall, betont Zhang Zhilin, Gründer der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Der private Autokonzern Geely und das staatliche Unternehmen Bike seien aus völlig verschiedenen Gründen bei Daimler eingestiegen. Für Bike ist der Einstieg bei Daimler eine Art finanzielle Zukunftsabsicherung. Als neuer Großaktionär kann Bike bei der Daimler Unternehmensstrategie mitreden und sich im Konzern Gehör verschaffen. Geely-Gründer Li Shufu hingegen sei es bei seinem Einstieg bei Daimler um etwas ganz anderes gegangen, nämlich um Technologie und Innovation, sagt der Shanghaier Autoexperte Zeng. Li Shufu ist davon überzeugt, dass langfristig nur 2 oder 3 Autokonzerne weltweit überleben werden. Und Daimler hat als einer der Marktführer sehr gute Chancen zu überleben, glaubt Li. Er strebt also für sein Unternehmen Geely eine Art Allianz mit Daimler an, um selbst auch langfristig auf dem Weltmarkt mitspielen zu können.
Der Autobauer Daimler wird immer chinesischer, das war Steffen Wurzel aus Shanghai. Die Wall Street blickt in dieser Woche voller Spannung auf die Quartalszahlen wichtiger US-Konzerne. Schon im Vorfeld haben sich die Marktteilnehmer darauf eingestellt, dass Umsatz und Gewinne im 2. Quartal für Enttäuschungen sorgen könnten. Denn vor allem der Handelskonflikt mit China hinterlässt immer deutlichere Spuren. Aus New York, Antje Passenheim.
Die Big Five sind dabei, die großen Fang-Namen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Alphabet, besser bekannt als Google. Sie sind nur einige der 130 Firmen, die in dieser Woche ihre Karten auf den Tisch legen. Von Coca-Cola bis McDonald's, Corporate America lässt wieder die Hosen runter.
Earnings Week.
Die routinemäßigen Quartalszahlen, eigentlich nichts Besonderes, doch diesmal ist es irgendwie anders. Denn die Zeichen stehen nicht so gut, sagt Paul Gambles von der MGMG Group. Es wird nicht ganz klar werden, nicht schwarz oder weiß, aber wir werden mehr schlechte Nachrichten hören. Wir sind definitiv in einer Quartalszahlenrezession. Es könnte der erste deutliche Schwächemoment der US-Wirtschaft seit langem sein. Von einer Quartalszahlenrezession wird gesprochen, wenn die Berichtsergebnisse der Firmen im 2. Vierteljahr in Folge nach unten gehen. Dass das so sein wird, davon gehen die Analysten diesmal aus. Die Stimmung in der Wirtschaft sei ein wenig schlechter geworden, räumt auch New Yorks mächtigster Banker ein, Jamie Dimon, Boss der Investmentbank JP Morgan Chase. Er gab sich noch im April in einem Fernsehinterview gelassen. Fürchten Sie eine Rezession in naher Zukunft? Fragt der Moderator des Wirtschaftssenders Bloomberg. Nicht wirklich, antwortet Dimon. Seit der großen Finanzkrise 2008-2009 ist die amerikanische Wirtschaft im Dauerlauf gewachsen. Die Inflation blieb aus, die Zinsen niedrig und die Arbeitslosenquote bewegt sich seit vergangenem Jahr stetig unter 4%. Präsident Trump schenkte der Wirtschaft großzügige Steuererleichterungen. Und dennoch ist es möglich, dass ihr die Puste ausgehen könnte, sagt selbst Dimon.
You gotta be prepared. We all should be prepared for something bad to happen, because bad things tend to happen. So, but it could easily be 2022.
Wir müssen immer darauf vorbereitet sein, aber das kann auch erst in 3 Jahren sein. Fondsmanager Paul Meeks vom Wireless Fund klingt besorgter. Die künstlich hohe Bewertung der Firmen an der Börse und ihre Performance in der Realität, sie könnten weit auseinanderliegen und falsche Sicherheit vorspiegeln.
I'm a little bit worried, particularly the favored, most popular tech stocks about their valuations. That's one worry. And frankly, the much bigger worry is the macroeconomic backdrop.
Einige der Tech-Firmen seien schon lange an der Wall Street überbewertet. Die Experten gehen davon aus, dass gerade ihre mäßigen Quartalszahlen den Durchschnitt in die Tiefe ziehen könnten. So sind die Lohnkosten in den USA gestiegen und schließlich leiden Apple und Co. unter Trumps Handelskrieg mit China. Auch Walmart-Chef Doug McMillon warnt davor, dass die Handelsschranken die Preise in seinen Regalen in die Höhe treiben und die Kunden vertreiben könnten. Ein Kinderfahrrad kostet dann eben 100 statt 67 Dollar.
Most of the bicycles still do come from China and from other countries in Asia.
Und aus China kämen nach wie vor die meisten Räder in die USA. Was nicht mehr kommt, ist Geld aus China. Geld, von dem in der Vergangenheit unter anderem auch der New Yorker Immobilienmarkt profitiert hat. So gehören die Kinokette AMC Entertainment oder das Hotel Waldorf Astoria chinesischen Investoren. Doch die sind durch den Handelskrieg verschnupft oder verschreckt. Die New York Times berichtete, seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Weißen Haus sind Chinas Direktinvestitionen in den USA um sage und schreibe 90% eingebrochen. Eine Wende ist nicht in Sicht.
Aus New York berichtete Antje Passenheim. Auf den ersten Blick geht es Spaniens Wirtschaft gut. Das Bruttoinlandsprodukt wächst wieder, die Arbeitslosigkeit sinkt. 5 Jahre ist es nun her, dass Spanien das europäische Rettungsprogramm verlassen hat, mit dem marode Banken wieder fit gemacht werden sollten. Doch an vielen Menschen im Land geht der Aufschwung vorüber. Oliver Neurath hat einige von ihnen getroffen.
Estefania Alonso aus Madrid bringt eigentlich alles mit, um eine Karriere zu starten. Die 29-Jährige hat Neurobiologie studiert. In Deutschland werden Absolventen händeringend gesucht, doch nicht so in Spanien. Estefania findet seit 3 Jahren keine Stelle.
Resulta injusto, resulta duro.
Das ist ungerecht und hart. Manchmal fühlt man sich regelrecht verloren und weiß nicht mehr, was man noch tun soll, um Arbeit zu finden. Ähnlich geht es Estefanias Freundin Alba. Auch sie hat einen Masterabschluss in Neurobiologie, der ihr im Moment allerdings nichts bringt. Wir sind sehr gut ausgebildet und vorbereitet, aber leider haben wir in unserem Land einen Arbeitsmarkt, der jungen Menschen kaum eine Möglichkeit gibt. Zwar gibt es wieder mehr Jobs als zu Krisenzeiten, die Arbeitslosenquote sinkt seit 2014 stetig und liegt bei knapp 14%, aber es sind meist schlecht bezahlte Stellen im Dienstleistungsbereich oder im Tourismus. Und diese Arbeitsverhältnisse sind meistens auch noch stark befristet, beklagt der spanische Jugendrat, der Dachverband aller Jugendorganisationen. Diego Vázquez vom Jugendrat sagt, junge Arbeitnehmer hätten im Schnitt 5 Zeitverträge pro Jahr. Junge Spanier erreichen so keine Stabilität. Sie brauchen Sicherheit, um zum Beispiel eine Familie gründen zu können. Stattdessen hangeln sie sich von einem Zeitvertrag zum nächsten. Das erzeugt eine gewaltige Unsicherheit. Nur jeder dritte junge Arbeitnehmer in Spanien ist festangestellt. In der Eurozone ist es im Schnitt jeder zweite. Dass spanische Firmen Verträge problemlos befristen und Mitarbeiter leicht entlassen können, macht die Arbeitsmarktreform von 2012 möglich. Die damals konservative Regierung wollte damit die Konjunktur in den Krisenjahren ankurbeln. Das gelang ihr auch. Seit inzwischen 5 Jahren wächst die spanische Wirtschaft kontinuierlich, im vergangenen Jahr um 2,6%. Für dieses Jahr sagt die EU-Kommission ein Plus von 2,1% voraus. Antonio Madeira von der Ratingagentur Accessor sieht Spaniens wirtschaftliche Zukunft durchaus positiv. Wir merken, dass die Nachfrage nach Gütern und Produkten im Inland gut funktioniert. In diesem oder im nächsten Jahr wird auch wieder die Nachfrage aus dem Ausland zulegen. Letztes Jahr lief es in diesem Bereich nicht so gut, dadurch büßte das Wirtschaftswachstum insgesamt etwas ein. Doch die Krise und das harte Sanierungsprogramm haben ihre Spuren hinterlassen. Die spanische Zentralbank kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass junge Arbeitnehmer heute weniger verdienen als vor der Krise. Ein 30-jähriger, schlecht ausgebildeter Spanier hat demnach ein Jahreseinkommen von durchschnittlich knapp 10.000 Euro. Ein Gleichaltriger vor 10 Jahren bekam rund 12.000. Für Akademiker gilt laut der Studie, wenn sie einen Job finden, bekommen sie oft jahrelang ihr Einstiegsgehalt. Bis sie gut verdienen, dauert es deutlich länger als früher. Estefania und Alba aus Madrid lassen sich von diesen schlechten Aussichten nicht ihre Laune verderben. Sie haben über die Jugendgarantie der EU Praktikumsplätze in einem Forschungslabor bekommen. Zeitlich befristet, aber besser als nichts, sagt Alba. Natürlich ist es manchmal frustrierend, aber gleichzeitig hörst du nie auf, weiterzumachen. Eines Tages werden auch wir unsere Gelegenheit bekommen. Wenn nicht in Spanien, dann vielleicht im Ausland. In Deutschland zum Beispiel fänden die jungen Neurobiologinnen wahrscheinlich schnell einen Job.
Und mit der Reportage aus Madrid von Oliver Neurath geht dieser Podcast zu Ende. Thomas Schmidt in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.